Heute ist der zweite Adventssonntag. Vielleicht machen Sie sich zwei Wochen vor Weihnachten Gedanken über ganz besondere Lesegeschenke. Perspektiven von heute könnten Sie inspirieren. Zwei Redaktorinnen und zwei Redaktoren aus der Fachredaktion Religion stellen ihre Lieblingssachbücher vor. Best of Religion. Das Gespräch über das Lesen leitet Cornelia Cassis.
Ja, Religion boomt und der entsprechende Buchmarkt boomt auch. Auch dieses Jahr stapelten sich unzählige Neuerscheinungen auf den Pulten der Redaktion Religion. In dieser Ausgabe der Perspektiven stellen Heidi Kronberg, Lorenz Marti, Hans-Jörg Schulz und Judith Wipfler Sachbücher vor, die sich zum Verschenken oder selber lesen eignen. Zunächst ein kleiner Überblick über dieses festliche Lesemenü, bevor wir ins Detail gehen. Erstens, Saul Friedländer, Wenn die Erinnerung kommt, erschienen in der Beck'schen Reihe. Hans-Jörg Schulz, Saul Friedländer hat in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen, unter anderem wegen dieses Buches. Ein Buch über das rabenschwärzeste Kapitel deutscher Geschichte. Darüber gibt es ja viele, viele Bücher. Was macht denn dieses Buch so herausragend?
Für mich ist es ein besonderes Buch, weil es ein Erinnerungsbuch ist auf der einen Seite, also von einem, der die ganze Zeit erlebt hat, von 33 bis 45, und auf der anderen Seite ein Geschichtsbuch, weil Saul Friedländer zu den renommiertesten Historikern weltweit gehört. Es ist ein sehr ehrliches Buch, das die Kindheit, die Flucht vor den Nazis, den Tod der Eltern beschreibt. Es ist ein sehr persönliches Buch und da kommt eben der Mensch, der tragisch in die Geschichte verwickelt war, kommt da wirklich heraus, und von Geschichte lernen wir mehr als im Geschichtsunterricht.
Gleich mehr über dieses Buch später. Heidi Kronberg, ein völlig anderes Thema ist in dem Buch angeschnitten, das Sie ausgewählt haben. Körperlichkeit heißt es im Untertitel, ein interreligiös-feministischer Dialog. Geschrieben haben es Judith Stofer und Rifa Adlenzin. Erschienen ist es im Religion-Kultur-Verlag. Worum dreht sich dieser Dialog der Körperlichkeit?
Ja, in diesem Buch schreiben 7 Autorinnen mit jüdischem, christlichem oder muslimischem Hintergrund über Frauen- und Geschlechterbilder ihrer jeweiligen Religion, und zwar ganz ohne Scheu vor Tabuthemen und anhand konkreter Fragen. Da geht es zum Beispiel um das Paradigma Hure-Madonna. Es geht auch um den Umgang der Religionen mit der Menstruation und ganz generell um Gender, Macht und Gott.
Noch eine Runde auf dem Karussell, so titelt das dritte Buch. Sie, Lorenz Marti, haben sich für dieses sehr umfangreiche Buch von Tiziano Terzani entschieden. Ein sehr persönliches Buch des Asien-Korrespondenten. Worum geht es ganz knapp gesagt?
Es geht um die letzte große Reise eines Mannes, der sich auf die Suche nach Heilung macht, weil er krebskrank geworden ist. Zuerst geht er in eine amerikanische Hightech-Klinik, dann aber vor allem nach Südostasien, wo er während 30 Jahren als Korrespondent gelebt und gearbeitet hat. Und da vertieft er sich in die Grundfragen der asiatischen Spiritualität, denkt über sein Leben nach und lebt am Schluss als Einsiedler in den Bergen des Himalaya. Und da schreibt er dann auch dieses Buch.
So, und nun noch zum vierten Buch in Best of Religion, das heute in den Perspektiven zu reden gibt. Judith Wipfler, Sie haben sich für ein tierisches Thema entschieden, genauer für etwas Katzenhaftes. Eine seltsame Gefährtin heißt Ihr Buch. Es geht um Katzen, Religion, Theologie und Theologen. Ist es das einfach ein Kuriosum zur Erheiterung oder ganz ernst?
Nein, das ist durchaus ganz ernst gemeint. Also auch von den Autorinnen und Autoren. Denen geht es natürlich ein bisschen um die Rehabilitation der Katze in der Religion, vor allem im Christentum. Aber das Buch ist so ein Mix, den ich ganz spannend finde, aus wissenschaftlichen Forschungen einerseits, von der Ägyptologie bis hin zur Kunstgeschichte, und dann ganz persönliche Liebesbriefe an den Stubentiger von Theologinnen und Theologen am Schluss. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Mix für ein doch wissenschaftliches Buch.
Gut, dann schlage ich vor, bleiben wir jetzt zunächst gerade beim Tier, bei der Katze. Judith Wipfler, nun mal detaillierter, gibt es die heilige Katze?
Ja klar, gibt es die heilige Katze. Also von der ägyptischen Katzengöttin, da haben sicherlich schon viele was gehört. Aber auch, dass der Sonnengott des alten Ägyptens sich in Katzengestalt darstellen konnte, ist vielleicht auch bekannt. Aber der konnte sich eben auch in andere Tiergestalten verwandeln. Also vielleicht hat da unser Fokus auf die Katze, das etwas überinterpretiert wird, ein bisschen relativiert. relativiert in dem Buch. Auch, dass die Katze einbalsamiert wurde, wird sehr kritisch dargestellt. Ich dachte immer, das sei eine Ehrerbietung an die Katze. Nein, es wurde ein schwunghafter Handel mit Katzenleichen betrieben. Es gab Katzenmorde in Ägypten, nur um jetzt diese Leichen verkaufen zu können. Also das, was wir immer so als Katzenliebe verstehen, haben die Ägypter offensichtlich ganz anders praktiziert. Die Katze wurde wohl eher gebraucht, benutzt als Kulttier. Das fand ich sehr, sehr spannend. Bei den Römern und Griechen, schreibt dann eine andere Forscherin, war die Katze dann eher ein notwendiges Übel. Nämlich die Schädlingsbekämpferin Nummer eins. Die Römer und Griechen und auch die Juden mochten die Katzen eigentlich als Haustier jetzt weniger. Aber sie war einfach nötig, weil es kamen Schlangen in die Häuser. Es gab Ratten in den Häusern und die Katze hat eben diese Schädlinge dann bekämpft. Und auch wieder überraschend ist das, was über die christliche Kunstgeschichte und die christliche Theologie berichtet wird. Man denkt immer sofort, ah ja, da wurde die Katze dämonisiert, der Hexe zugeordnet, stimmt alles. Aber genau daneben gibt es auch eine positive christliche Katzengeschichte sozusagen. Da wird zum Beispiel dem Eremitenmönch immer eine Katze als Gesellschaft beigesellt. Und der Eremit streichelt die Katze und er schreibt ihr sogar Liebesgedichte. Sogar Anselm von Canterbury lässt sich so liebevollen Zeilen über die Katze hinreißen. Also hier wurde von den Forscherinnen auch eine positive Geschichte entdeckt. Aber natürlich dominant war die Ketzerkatzengeschichte, also dass man auch so Wortbedeutungen hergeleitet hat, dass Ketzer was mit Katzen zu tun hat. Und das hat natürlich zur Verfolgung der Katze geführt.
Wie ist es denn mit den bösen Menschen? Also man weiß ja, dass Leute wie Hitler Schäferhunde geliebt haben und so. Weiß man da auch etwas über die Katzen? Haben die Katzen da auch eine gewisse Rolle gespielt bei Personen der Geschichte?
Also hier wird ja vor allem die Religionsgeschichte und die Kirchengeschichte in Blick genommen. Und dort wird die Katze ganz bewusst in die Polemik eingebaut. Also einerseits wird sie dazu benutzt, die Ketzer zu stigmatisieren, in einen Topf zu werfen, mit dann auch Hexen und Zauberern, auch Juden. Also wir haben hier quasi, Katze ist quasi eine Negativfolie, auf der alle zu verfemenden Gruppen dann mit hineingeworfen werden können. Also das dann schon. Auf der anderen Seite eben, das fand ich das Spannendste, dass es genauso auch diese positive Katzengeschichte da gab. Und lustig ein Beispiel, dass sogar ein katholischer Mönch, der gegen die Protestanten gewettert hat, sich selber als Katze darstellt. Also ein Mönch mit Kutte, mit Katzenkopf, aber der gegen die Ketzer operiert. Also lustig, da ist es genau umgekehrt.
Heidi Kronenberg hat es nicht so sehr mit den Katzen, nein, aber sie hat eine Frage zu den Katzen.
Ja genau, das ist meine Frage. Ich habe es überhaupt nicht mit den Katzen. Soll ich dieses Buch trotzdem lesen?
Vielleicht kriegst du es dann mit den
Katzen. Dem nötigen wissenschaftlichen, historischen Abstand lässt sich das sicherlich gut verdauen. Weniger dann die Liebeserklärung am Schluss des Buches, wo sich Theologinnen und Theologen als Fans und Liebhaberinnen ihrer Stubentiger wirklich outen. Und das ist also dann auch sehr herzerwärmend, was dann da steht.
Und schwärmerisch.
Sie kommen dann richtig ins Philosophieren über die Freiheit der Katze. Da denken sie dann über die theologische Freiheit nach anhand der Katze. Das ist also ganz rührend. Und für Katzen Freundinnen, wie mich zum Beispiel, natürlich was Wunderbares.
Nochmal die Angaben zum Buch. Rainer Kampling, Eine seltsame Gefährtin, Katzen, Religion, Theologie und Theologen. Das Buch ist erschienen im Peter Lang Verlag. Danke, Judith Wipfler. Schweizer Radio DRS 2, das sind die Perspektiven mit einer Büchersendung zur Zeit des Schmökerns und Schenkens. Und da kommen wir nun zu einem großen Buch, zum wohl größten Menschheitsthema. Es geht nämlich um Leben und um Sterben. So heißt es im Untertitel von Tiziano Terzanis Vermächtnis, könnte man vielleicht sagen, sein Buch titelt »Noch eine Runde auf dem Karussell«. Beginnen wir mit dem etwas kleineren Thema Lorenz Marti. Wer ist Tiziano Terzani?
Tiziano Terzani war einer der bekanntesten westlichen Korrespondenten in Fernost. Bei uns vor allem durch seine Reportagen und Recherchen im Spiegel sehr bekannt geworden. Durch sein hartnäckiges Nachfragen auch. Er ist immer zu den Leuten gegangen, an die Basis gegangen, hat das Volk befragt und nicht nur die Regierenden. Mit 59 erfährt er dann, dass er Krebs hat und mit dieser Diagnose beginnt eine Reise, die ihn durch viele Länder führt, vor allem aber auch zu sich selber. Zuerst geht er in die USA, in die beste Krebsklinik, was ihn selber dann ein bisschen irritiert, weil er die USA nicht besonders mag, vor allem seit der Zeit des Vietnamkrieges. Und er sieht auch Parallelen zwischen der aggressiven Methode, mit der in den USA-Kliniken Krebs bekämpft wird, mit Strahlen und Chemie und der Bombardierung der Amerikaner, die sie in Vietnam oder dann der Irakkrieg beginnt im Irak gemacht haben, also Aggression nach außen oder auch Aggression gegen die Menschen. Er kehrt dann nach Asien zurück zu den Orten seiner Berufsjahre. Und da erprobt er mit der Neugier eines Reporters verschiedene Heilmethoden, alternative Heilmethoden, Ayurveda, Yoga, chinesische Heilkräuter, Fasten, Geistheilung, Qigong, alles Methoden, die ihn faszinieren und denen er dann doch nicht so ganz traut. Typisch dafür sind etwa die Kräutertabletten, die ihm ein indischer Heiler in die Hand drückt und die verliert er dann. Terzani ist offen für fast alles, bleibt aber zugleich immer skeptisch, distanziert und das macht es uns Lesern auch leicht, seinen Wegen zu folgen. Er ist auf eine Art wohltuend unideologisch. Tiziana Terzani zieht sich dann auch für 3 Monate in ein indisches Meditationskloster zurück und ganz am Schluss in die Nähe eines alten Weisen im Himalaya. Dabei gewinnt er Distanz zuerst einmal zu seinem Beruf. Die unermüdliche Jagd nach Fakten, die scheint ihm plötzlich fragwürdig. Distanz aber auch zu sich selber. Er schreibt, er habe sein Leben lang sich darum bemüht, sich einen Namen zu machen. Jetzt will er all seine Etiketten, Rollen fallen lassen und als namenloser leben, wie er sagt. Und es geht ihm dann auch gar nicht mehr so sehr um die Behandlung seiner Krebserkrankung. Im Vordergrund steht dann vielmehr die Auseinandersetzung mit seinem Leben und mit seinem Sterben.
Lesend pendelt man sich ein in den Rhythmus der Entängstigung, der irgendwann die rastlose Wissbegier des Autors bei einem Einsiedler im Himalaya in die Stille des Berges führt, heißt es im Buch beschrieben. Wie wirkt diese Entängstigung auf Sie als Leser? Nachvollziehbar oder exotisch luxuriös? Da kann sich einer leisten, alle möglichen Heilsysteme kennenzulernen.
Also zunächst einmal durchaus nachvollziehbar, weil beim Lesen dieser 700 Seiten geht man mit ihm und spürt, dass etwas geschieht mit diesem Mann. Den alten Tiziano Terzani gibt es nicht mehr, wie er einmal schreibt, und der neue beginnt sich mit seinem Leben und seiner Sterblichkeit vertieft auseinanderzusetzen. Exotisch ist es überhaupt nicht, weil Terzani bei allem, was er ausprobiert, doch immer auch der kritisch distanzierte Beobachter bleibt. Und um Ihr letztes Stichwort aufzugreifen, luxuriös ist es wahrscheinlich schon, weil er hat genügend Kleingeld, um sich diese letzte Runde auf dem Karussell auch finanzieren zu können.
Also ich finde das spannend, weil ich habe viele China-Bilder meiner Jugend und später dann auch als Student und so über Terzani erhalten, durch die Spiegelreportagen und dann so zu sehen, wie damals einer, der wirklich so Pionier war und überall da durchreisen konnte, wie er dann wieder eigentlich zurückkommt zum Sterben, also diesen Zyklus mitzuerleben, den finde ich sehr spannend. Also ich werde mir das Buch sicher auch kaufen.
Und was da auch sehr spannend ist, er kommt zurück und entdeckt, dass das Asien, das er so geliebt hat, nicht mehr das real existierende Asien ist. Also es ist auch ein bisschen melancholisch in dieser Hinsicht, dass er sieht, dass die westliche Konsummentalität jetzt auch Asien voll erfasst hat, gerade China und Indien, und dass auch die Spiritualität zu einem Marktgut geworden ist, das entsprechend verkauft wird. Und das stimmt ihn ein bisschen traurig, viel trauriger als sein eigenes Sterben, dem er mit einer gewissen Heiterkeit entgegensieht.
Also das Sterben einer Kultur wiegt schwerer als das eigene.
Für ihn selber scheint es so, ja.
Noch einmal die Angaben zu diesem Buch. Tiziano Terzani, noch eine Runde auf dem Karussell vom Leben und Sterben. Erschienen im Knauch Taschenbuch. Danke, Lorenz Marti. Zum dritten Buch in diesem Best of Religion, zum Buch, das Sie, Heidi Kronenberg, zum Best of gekürt haben, da geht es ums pralle Leben. So zumindest sieht es aus auf dem Titelbild, vollbusige, breithüftige und weichfleischige Symbolfiguren zieren es. In einem interreligiös-feministischen Dialog geht es um die Körperlichkeit. Die Autorinnen sind Judith Stofer und Rifat Lemzin. Wie liest sich dieses Buch?
Ja, es ist ein spannender Dichterlesestoff mit viel Wissensvermittlung über Frauenbilder in den 3 monotheistischen Religionen. Geschrieben haben das Buch 7 Autorinnen, Judaistinnen, Theologinnen, Islamwissenschaftlerinnen und Juristinnen. Und es geht tatsächlich, wie Sie gesagt haben, Cornelia Kasis, um das pralle Leben. Die Autorinnen äußern sich aus feministischer Sicht zu brisanten Themen wie Sexualität und Religion, die Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern und natürlich auch die ewige Frage, ob Gott nun weiblich oder doch eher männlich ist, die kommt auch aufs Tapet. Und die Autorinnen diskutieren Frauenbilder auf dem Hintergrund ihrer Heiligen Schrift, also der Tora, der Bibel und des Korans. Drei kleine Kostproben. Interessant fand ich etwa die Auseinandersetzung mit dem Madonna-Hure-Paradigma der Autorin Denise Buser. Sie stellt an den Anfang ihrer Ausführungen die Geschichte aus dem Buch Samuel im Ersten Testament, die Geschichte von Amnon, der seine Halbschwester Tamar zuerst verehrt, dann vergewaltigt und schließlich verabscheut. Nach dem Verlust ihrer Jungfräulichkeit und sie dann verachtet wie eine Hure. Und die Autorin erwähnt dann weitere Frauenfiguren im Buch, die in der Bibel als Huren hingestellt, also dargestellt wurden. Meist sind das aufmüpfige, unangepasste Frauen. Und dann schlägt sie die Brücke zur Gegenwart. Hin zu Carla Del Ponte etwa, die Chefanklägerin des Jugoslawien-Tribunals, die sich von angeklagten Offizieren als Hure hat beschimpfen lassen müssen. Und Denise Buser ist überzeugt, dass in solchen Fällen diese archaischen Bilder aus der Bibel bis heute irgendwie nachwirken. Spannend ist auch das Thema Menstruation. Religion tut sich ja schwer mit den menstruierenden, sogenannten unreinen Frauen. Musliminnen etwa ist während der Menstruation das Gebet untersagt. So will es zumindest die Tradition. Aber die Islamwissenschaftlerin und Muslimin Amira Hafna al-Jabaji argumentiert jetzt im Buch Körperlichkeit mit dem Koran gegen dieses Verbot. Sie sagt, moderne Musliminnen würden die entsprechenden Koranstellen als Angebot an die menstruierende Frau lesen, nämlich als Angebot, das Gebet zu ihrer Entlastung zu unterlassen und nicht als Verbot zu beten.
Und Sie haben noch ein drittes Thema, das es Ihnen ganz besonders angetan hat. Welches?
Ja, selbstverständlich ist im Buch auch vom Kopftuch die Rede. Man erfährt dann da, dass ursprünglich das Kopftuchtragen ein Privileg der freien Frau war. Die vornehmen Damen Mekkas trugen schon in vorislamischer Zeit den Schleier und wenn eine Sklavin sich verschleiert in der Öffentlichkeit zeigte, wurde sie bestraft. Und die Autorin, das ist jetzt Rifat Lenzin, also eine der Herausgeberinnen des Buches, die macht dann auch die Brücke zu heute im Buch und sagt, dass es heute auch viel Mut braucht für Frauen hier im Westen zum Beispiel den Schleier zu tragen. Und dass das auch etwas zu tun hat mit Befreiung für diese Frauen. Also durchaus auch ein Akt einer freien Frau sein kann heutzutage, wenn sie hier im Westen das Kopftuch trägt.
Das Thema Haare finde ich immer sehr spannend. Das hat ja mit dem Körper nun auch was direkt zu tun. Weil dieses Haar zu zeigen, ist ja immer was Erotisches. Und das heißt, wenn eine Frau ihr Haar zeigt, dann zeigt sie ihre Verfügbarkeit. Im Judentum, im Orthodoxen ist ja ähnlich. Da verdeckt die verheiratete Frau ja auch ihr Haar. Wird da auch so ein Vergleich gemacht, so ein interreligiöser Vergleich zu ein und denselben Themen?
Absolut. Also es gibt auch ein Kapitel dazu, also wo eine Jüdin über die, was Sie eben erwähnt haben, genau über diese Perückengeschichte erzählt. Und sie schreibt da zum Beispiel, dass das nicht in der Heiligen Schrift festgelegt ist, sondern dass das zum Beispiel etwas Kulturelles ist, das Tragen der Perücke der Jüdinnen. Und ganz schön finde ich auch im Buch, wie auch Rifat Lenzin die Schönheit des Haares der muslimischen Frau beschreibt und wie das auch in der islamischen Literatur ganz erotisch genutzt wird, also die Haarpracht der Frauen.
Eine Frage an die Männer in der Runde. Empfinden Sie diese Ausführungen als reine Frauensache oder könnte Sie das ansprechen?
Ich wollte jetzt eben diese Frage stellen, ob das auch ein Buch für Männer ist, weil wir haben ja auch einen Körper und Körperlichkeit wäre auch für uns ein Thema. Ich hatte aber jetzt den Eindruck, es sei doch eher ein Frauenbuch.
Wenn Sie sich für historische, religiöse Fragen interessieren, dann wird Ihnen dieses Buch auch etwas bringen. Weil selbstverständlich sind Frauenthemen ja immer in Abhängigkeit oder in Bezug zu Männerthemen diskutiert. Also das dürfte den Männern auch zusagen oder sollte den Männern eigentlich auch etwas bringen, dieses Buch.
Also das Buch sei Ihnen auch ans Herz gelegt, Judith Stofer, Rifat Lenzin, Körperlichkeit, ein interreligiös-feministischer Dialog, erschienen im Religion-Kultur-Verlag. Danke, Heidi Kronenberg. Hans-Jörg Schulz, Wenn die Erinnerung kommt von Saul Friedländer, ist Ihr Best-of.
und auch das Best-of von vielen anderen. Das Buch ist ja mehrfach preisgekrönt. Erzählen Sie von Ihrem Leseerlebnis.
Da zitiere ich gerne den ersten Satz, den Friedländer vorwegstellt. Allmählich, wenn das Wissen kommt, kommt auch die Erinnerung, sagt er. Das stellt er deswegen vorweg, weil er erst 30 Jahre nach Ende des Krieges überhaupt beginnen konnte mit dem Schreiben darüber. Das heißt, der renommierte Geschichtsprofessor an der Universität in Tel Aviv kannte mittlerweile alle Details dieser schrecklichen 12 Jahre von 1933 bis 1945. Und erst dann, als er das Wissen darüber hatte, ist auch seine Erinnerung so langsam zurückgekommen und er konnte auch darüber reden. Friedländer ist vor 75 Jahren, er hat dieses Jahr Geburtstag gefeiert, als Pavel Friedländer in Prag auf die Welt gekommen und hatte das Pech, dass das der schlechtmöglichste Zeitpunkt war, nämlich 4 Monate später war Hitlers Machtergreifung. Seine Eltern waren Juden, aber sie waren nicht religiös und sie waren der deutschen Kultur sehr verbunden, aber wie man weiß, hat das für die Nazis in ihrem Rassenwahn keine Rolle gespielt. Sie haben Prag ja erobert und im letzten Moment 1939 konnte die Familie Friedländer fliehen, ist nach Frankreich geflohen und hatte dort das Pech, dass dann 1942 das sogenannte Vichy-Regime mit der Massendeportation der nicht französischen Juden begonnen hat, sodass die Familie erneut dann in Lebensgefahr geraten ist. Und diese Geschichte, die steht so sehr im Mittelpunkt und sie betrifft uns irgendwo auch hier in der Schweiz, weil nämlich die Eltern den Sohn in Sicherheit gebracht haben, indem sie in ein katholisches Internat steckten. Sie haben ihn taufen lassen, er hat eine neue Identität, auch einen neuen Namen angenommen. Und sie selber versuchten bei Martigny unten am Genfer See über die Grenze zu kommen, sind von den Schweizer Grenzern zurückgewiesen worden, den Vichy-Soldaten übergeben worden. Die haben sie dann an die Deutschen übergeben, sodass die Eltern in Auschwitz umgebracht wurden. Also diese Angst und Tod, das hat Friedländers Leben eigentlich bis zum Schluss auch geprägt. Mit 16 dann ist er nach Israel ausgewandert, also 1948 gleich, und hat dann wieder miterlebt, wie Israel aufgebaut wurde, aber wie auch dort dann wieder der Krieg kam. Also das ist eigentlich so ein Dauerthema, mit dem er sich auseinandersetzen musste. Und dann am Ende kann man vielleicht für uns den Eingangssatz jetzt umdrehen. Man kann sagen, wir, die wir das Glück haben, wirklich nach 1945 geboren zu sein, können nun Friedländers Erinnerungen, die in diesem Buch zum Ausdruck kommen, zu unserem Wissen machen und sollten das auch unbedingt tun.
Sie haben gesagt, der hieß ja eigentlich Pavel. Das ist ja nun, ich glaube, er hat darüber auch mal was geschrieben, dass er ja wieder aus einem Pavel, einem Paul, wieder zum Saul ja geworden ist.
Ja, genau.
Kommt das auch da vor in dem Buch?
Das kommt nur ganz kurz vor, ja. Also mit seinem Namen spielt er darin eigentlich nur mal ganz kurz, aber er war dann auch im Französischen, war er auch ein Paul Henri dann hinterher. Er musste also wirklich häufiger den Namen und die Identität wechseln.
Ist beschrieben in Wenn die Erinnerung kommt, wie ein Überlebender zum Lebenden wird?
Ja, also er hat sehr viel Wert natürlich darauf gelegt, zu beschreiben, wie er dann als französischer Junge, und er war dann Franzose und katholischer Internatsjunge in Frankreich, wie er sich dann plötzlich beschäftigt hat mit diesem Judentum, was ja für ihn nie eine Rolle gespielt hat, dadurch, dass damals die Diskussion anfing, dass man den Judenstaat gründen wollte. Und das war dann plötzlich sein einziges Thema. Erst 10 Tage vor der Matura ist er abgehauen aus dem Internat, um ein Schiff zu erreichen, mit dem er dann Richtung Tel Aviv gefahren ist und gehörte wirklich zu den Ersten, die dann auch dort mit den Schiffen gelandet sind und das Ganze aufgebaut haben. Also das war wirklich sein eigentliches Leben, diese Gründung Israels.
Die Angaben zu Ihrem Buch, Hans-Jörg Schulz, Saul Friedländer, wenn die Erinnerung kommt, erschienen im CH Beck Verlag. Machen wir hier einmal einen Punkt. Alle Angaben zu den Büchern, die heute besprochen wurden in dieser Perspektivensendung, finden sich auf der Homepage www.drs2.ch. Ich bitte Sie jetzt alle noch einmal um eine ganz knappe Antwort auf die Frage, wem würden Sie Ihr empfohlenes Buch schenken? Hans-Jörg Schulz.
Also da Sie zu dieser frühen Stunde nicht zuhören, kann ich sagen, dass ich es meinen Söhnen schenken werde, weil die Studenten ein bisschen Geschichtsunterricht ganz gut gebrauchen können und sie erfahren darin wirklich viel mehr, als ihnen ihre Geschichtslehrer beibringen konnten.
Heidi Kronberg.
Ja, das Buch Körperlichkeit, ein interreligiös-feministischer Dialog, das würde ich einer Freundin gerne schenken, die sich mit Genderfragen beschäftigt, aber nicht in Bezug auf Religion, sondern sie beschäftigt sich mit Gesellschaft, mit Gesundheit. Und für sie wäre es bestimmt spannend zu sehen, wie Religionswissenschaftlerinnen mit dem Gender-Thema umgehen.
Lorenz Martin.
Ich würde das Buch von Tiziano Terzani gerne einigen Berufskollegen, Journalisten, Journalistinnen schenken, die manchmal in Gefahr sind, bei der Hetze nach News und Facts das Wesentliche zu übersehen.
Und Judith Wipfler.
Ich natürlich allen, die ihre Katze lieben und es schon immer bedauert haben, dass sie nicht in der Bibel vorkommt. Dafür haben wir jetzt ein paar Seiten sehr guten, sehr intellektuellen, anspruchsvollen Ersatz bekommen.
Judith Wipfler, Lorenz Marti, Heidi Kronberg und Hans-Jörg Schulz. Ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Gespräch übers Lesen.